Der Osten im Fokus mit Armin Siebert.
Herr Unko, die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen haben ja heute im Bundestag einen Antrag gestellt, dass Deutschland seine historische Verantwortung für die Ukraine anerkennen soll. Die Abgeordnete Marie-Louise Beck von den Grünen ist in ihrer Antragsbegründung heute nur auf die historische Seite, auf den Zweiten Weltkrieg eingegangen. Kann man das losgelöst vom heutigen Kurs der Ukraine sehen?
Nein, ich denke nicht. Ich finde es schon richtig, dass man über natürlich die historische Seite diskutiert. Und hier muss man auch sagen, ist der Antrag der Grünen, unausgewogen. Aber man muss natürlich auch über die aktuelle Entwicklung reden. Das, was Frau Beck dort versucht, ist so einerseits natürlich ist so eine Art Abschiedsinszenierung für sich selbst. Sie wird ja den Bundestag verlassen. Das war ja auch groß heute mit den Botschaftern der Ukraine und auch den Botschaftern oder Botschaftsvertretern der angrenzenden Ländern inszeniert. Aber dieser Antrag dient inhaltlich eigentlich der Herausbildung eines historischen Narrativs, das die gegenwärtige deutsche Politik gegenüber der Ukraine legitimiert. Und es wirft ein sehr einseitiges Bild auf die Ukraine, sozusagen nur eigentlich den Blick auf die
Vergangenheit.
Ukraine. Auf einen Teil der Vergangenheit, aber blendet zum Beispiel völlig auf, dass sich ja sehr viele Ukrainer, vor allen Dingen im Osten, auch eher in der Tradition auch der Roten Armee sehen.
Ja, aber gerade der Bezug auf den Hitlerfaschismus, der betont wurde, das Leid, was wir dort mit angerichtet haben, erzeugt ja auch einen schalen Beigeschmack angesichts der verbreiteten nationalistisch-narzisstischen Tendenzen heutzutage in der Ukraine bis hin ins Parlament.
Ja, das wird aber völlig ausgeblendet. Das war ja auch in der Debatte offensichtlich. Auch im Antrag der Grünen wird das praktisch als russische Propaganda sozusagen abgetan. Und ich bin ja vor allen Dingen nochmal auf die Rolle von Bandera und der Organisation ukrainischer Nationalisten eingegangen im Zweiten Weltkrieg und auch auf die Glorifizierung insbesondere Banderas während der Maidan-Proteste und danach. Und da gab es dann empörte Zwischenrufe, aber die anderen Redner sind überhaupt gar nicht darauf eingegangen. Und genau das wäre ja eigentlich deutsche Verantwortung, auch diese Kollaborationen aufzuarbeiten, historisch im Zweiten Weltkrieg, aber auch in der jüngsten Vergangenheit.
Die meisten Redner bezogen sich, wie gesagt, auf den Zweiten Weltkrieg. Der CDU-Politiker Christoph Bergner leitete aber in seiner Rede auch aus dem Maidan eine historische Verantwortung für die Ukraine ab. Weil Deutschland damals mit dem Besuch von Außenminister Westerwelle bei den Demonstranten vorgeprescht ist? Oder wie kommt er darauf?
Ja, dem liegt dann ein völlig idealisiertes Bild des Maidans zugrunde. Maidan sozusagen als Erhebung der gesamtukrainischen Bevölkerung für Demokratie, Revolution der Würde, wie es dann schönfärbend genannt wird. Das wird eben völlig ausgeblendet, dass eben auch ganz andere Kräfte dort aktiv waren und auch realen Einfluss hatten, auch bei dem Putsch dann am 22. Februar 2014. Das wird ja alles ausgeblendet und es wird praktisch, die historische Verantwortung wird dann so gedeutet, dass man jetzt einer idealisierten und gar nicht real existierenden Demokratiebewegung in der Ukraine helfen müsse gegen Russland. Das heißt letztlich auch, dient dieses Narrativ auch zur Frontstellung gegen Russland.
Ja, die Fronten scheinen da wirklich ziemlich klar zu sein. Also CDU und Grüne, kann man sagen, auf der einen Seite, an allem in der Ukraine hat Russland Schuld. Der Maidan war toll und wir lassen uns das nicht kaputt machen. Inwieweit gibt es da wirklich einen seriösen Austausch? Die SPD laviert so ein bisschen dazwischen rum. Sie haben eine klare Einstellung am anderen Spektrum quasi. Wie kann man da auf einen gemeinsamen Nenner kommen?
Das war ja auch sichtbar in der Debatte. Die Frau Beck hatte versucht, einen gemeinsamen Antrag mit CDU und SPD hinzukriegen. Das ist bislang nicht gelungen, weil natürlich, wenn es um historische Anträge geht, um die Beurteilung historischer Situationen und auch der Ableitung von Verantwortung daraus, dann ist eigentlich die Regel im Bundestag, dass es dafür eine übergroße Mehrheit auch geben muss, sonst macht das wenig Sinn. Also sozusagen auch Gegenstand sein muss einer breiten parlamentarischen, aber auch gesellschaftlichen Debatte. Und die gibt es ja nicht. Es gibt ja völlig widersprechende Einschätzungen, auch was ist jetzt eigentlich die historische Verantwortung Deutschlands aktuell in der Ukraine und im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Und im Grunde genommen ist das diese Initiative von Frau Beck gescheitert. Das wird jetzt nochmal in Ausschüssen diskutiert. Aber es ist in der Tat so, und das war interessant zu sehen in der Debatte, dass CDU und Grüne hier sozusagen auf einer Linie sind, also sehr antirussisch eingestellt, und wir sozusagen auf einer anderen Linie sind und die SPD da in der Tat dazwischen steht. Das ist ja auch eine Beobachtung, die ich schon häufiger gemacht habe. Manchmal hat man den Eindruck, man steht der SPD hier sogar näher als diese vielleicht den Grünen. Also das ist schon, das bringe ich auch mal wieder mal in die Debatte hinein, wenn es die meines Erachtens völlig illusorischen Diskussionen zu Rot-Rot-Grün gibt, weil aus meiner Sicht ist hier in der Ostpolitik sind die Grünen das Hauptproblem.
Ihre Rede war recht ausgewogen. Sie haben durchaus eine gewisse historische Verantwortung gegenüber der Ukraine, allerdings so
ja,
wie auch...
Es war ein Vernichtungskrieg Deutschlands, also der Nazis, gegen die Sowjetunion auf dem Boden eben auch der Ukraine, auf dem Boden Belarus, auch auf dem Boden teilweise Russlands mit unfassbaren Verbrechen. Und natürlich gibt es daraus eine historische Verantwortung. Nur die interpretiere ich völlig anders, als das die Bundesregierung gegenwärtig macht oder auch die Grünen machen.
Sie sind auch auf aktuelle Entwicklungen in der Ukraine eingegangen in Ihrer Rede, wie auch die neuesten Sperrungen weit verbreiteter russischer sozialer Medien in der Ukraine. Also erstmal, was halten Sie davon? Und dann, meinen Sie, Ihre Kollegen im Bundestag erkennen auch die Dimension solcher Dinge, oder ist das für Sie nur eine obskure Meldung?
Nein, das ist natürlich schon eine sehr ernsthafte Sache. Interessanterweise wurde das im Auswärtigen Ausschuss durchaus sehr kritisch diskutiert, auch von allen Fraktionen, aber jetzt bei der sozusagen offiziellen Rede wurde das ja völlig ignoriert von den anderen Rednern, bis auf der Kollegin von der SPD.
Mhm. Frau Fink-Krämer, die darauf einging, auch dass Millionen Ukrainer auch in Russland wohnen und umgekehrt und da
ja,
kommunizieren.
Ja, völlig wichtiges Instrument eben ist, wenn man doch eine Versöhnung oder eine Versöhnung
Kommunikation
genau, zwischen Menschen, die in der Ukraine leben und auf der anderen Seite der Grenze leben. Also da hat sie ja völlig recht, da habe ich ja auch geklatscht dann. Aber das ist natürlich ein ungeheuerlicher Vorgang. Ich habe in meiner Rede gesagt, da würde ja Erdogan sogar vor Neid ablassen. Und was ich noch krasser finde, auch das habe ich erwähnt, ist, dass die NATO diese Sperrung unterstützt. Es gab eine entsprechende Meldung von TASS und Interfax. Dann habe ich gedacht, naja, ist das jetzt russische Propaganda? Habe heute Morgen nochmal nachgefragt bei der NATO selbst und die haben mir das bestätigt. Sie sagen, es hat mit Meinungsfreiheit nichts zu tun und man würde die Ukraine weiterhin da unterstützen.
Herr Unko, letzte Frage. Kanzlerin Merkel trifft morgen wieder den ukrainischen Präsidenten Poroschenko. Wird sie ihm den Kopf waschen oder auf die Schulter klopfen?
Man muss immer schauen, was ist sozusagen Innenpolitik und was passiert real. Innenpolitisch werden wir wahrscheinlich die Meldung lesen, dass sie sich besorgt über das eine oder andere zeigt, vielleicht über die Sperrungen der sozialen Netzwerke und der Internetseiten. Aber de facto gibt es eine absolute Unterstützung von Poroschenko durch die Bundesregierung. Und was dann genau besprochen wird, weiß ich natürlich nicht. Aber man muss das sehr, sehr genau beobachten, was morgen bei dem Treffen herauskommt. Und es muss eigentlich dringend eine Kurskorrektur geben. De facto ist es ja so, dass die Ukraine weiter, oder genauer gesagt, das Poroschenko-Regime weiter massivst finanziell auch gefördert wird von Deutschland, von der EU, dass aber in der Ukraine eben ganz schlimme Entwicklungen da sind, zum Beispiel die Sperrung dieser Netze, aber auch die Inhaftierung jetzt von Menschen, die zum Beispiel Lenin-Zitate posten. Da ist jetzt jemand in Lviv zu 2,5 Jahren verurteilt worden. Also das müsste man eigentlich ganz dringend ansprechen. Ich fürchte, Frau Merkel wird das nicht tun.